Herzlich willkommen zurück zum Dividendenalarm-Podcast. Ich war wieder zu Gast bei Mike Wagner und möchte euch heute erneut einen etwas älteren Auszug eines unserer Interviews vorstellen. Mike ist übrigens Finanzcoach und betreibt den YouTube-Kanal Aktienfitness. Ihr findet viele Informationen zu Mike auf seiner Webseite aktien-wagner.de. Worüber sprechen wir denn im heutigen Interviewteil? Im Fokus steht die Thematik um unterbewertete Dividendenaktien. Im Detail haben wir aber auch über Einzelwerte wie Bristol Myers, Bayer sowie Fresenius gesprochen. Nach dem Feedback der bisherigen YouTube-Zuschauer dieser Folge ist auch dieses Mal wieder ein interessanter Talk entstanden. Ich wünsche euch nun viel Spaß dabei und schreibt mir gern eure Kommentare dazu. Bis nächste Woche, euer Alex.
Liebe Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ein richtig interessantes Gespräch mit Alexander Fischer. Er ist Fachmann, was Dividendenaktien angeht, lebt auf Koh Phangan in Thailand mit seiner Familie und ist finanziell frei, lebt unter anderem von seinen Dividenden. Und heute wollen wir mal darüber sprechen, wie man denn mit Fremdkapital investieren könnte, wer das machen sollte, wie man überhaupt da vorgehen sollte, wie man unterbewertet Aktien findet, wie man wirklich über die Börse erfolgreich wird. Wir reden über Bristol Myers Squibb beispielsweise als eine Aktie, um diese mal zu nennen. Außerdem reden wir über deutsche Aktien und warum er da wirklich auch skeptisch ist, beispielsweise Fresenius oder Bayer. Und dann reden wir noch darüber, wie man wirklich mit Aktien, Qualitätsaktien an der Börse erfolgreich wird. Viel Spaß euch jetzt dabei. Und wenn euch interessiert, wie ihr so investieren könnt, wie ihr Qualitätsaktien findet, und diese langfristig eben nutzt, um Kapitalvermögen aufzubauen und jetzt aber schon ein zweites Einkommen damit aufzubauen, dann schaut vorbei auf aktien-wagner.de und tragt euch für ein kostenfreies Strategiegespräch bei mir ein. Dann werden wir eine Strategie finden, die euch persönlich weiterhelfen kann, um langfristig Vermögen aufzubauen und jetzt schon passives Einkommen zu haben. Viel Spaß jetzt dabei und let's go.
So, liebe Aktienfreunde, liebe Dividendenfreunde, wir sind heute hier mit Alex Dividendenfischer und zwar lebt der Alex auf Koh Phangan in Thailand und das wird heute ein sehr interessantes Gespräch, kann ich euch schon sagen. Alex hat sehr viel Erfahrung, was den Aktienmarkt angeht, Dividenden angeht und ich gebe mal weiter an dich, dann kannst du dich auch nochmal ganz kurz vorstellen. Alex, schön, dass du da bist.
Ja, danke dir für die Einladung. Und auch ein herzlich willkommen von mir hier aus Thailand, ja in Koh Phangan. Man kann es sogar ein bisschen sehen, da hinten so ein bisschen grün und ein bisschen Palmen. Ja, und es lässt sich in Thailand in der Tat ganz gut auch von Dividenden leben.
Das ist ein sehr gutes Stichwort, ja. Da hast du ja schon Erfahrung. Erzähl uns doch noch mal ganz kurz, es gibt bestimmt einige, die dich schon mal auch bei mir auf dem Kanal erlebt haben. Wir sprechen ja immer wieder ganz gerne über stetige Aktien, Dividendenaktien und auch darüber, dass viele Menschen einfach zu viel Harakiri machen, was den Aktienmarkt angeht und auch simpel investieren können und dadurch eine Überrendite generieren können. Deswegen erzähl uns doch mal ganz kurz, wie so dein Weg war, was du so treibst und wie es dich vielleicht nach Thailand verschlagen hat mit deiner Familie. Das wäre schön.
Ja, also seit 2009 bin ich sowas wie ein Finanzblogger oder heute Finfluencer oder einfach nur jemand, der sich mit dem Thema Aktien beschäftigt und das anderen online auf dem Weg halt ja, hilft und unterstützt. Und ja, ich habe schon viele Jahre seit der Jahrtausendwende mich mit Webseiten beschäftigt und seitdem verdiene ich eigentlich auch damit online mein Geld. Und irgendwann musste ich mein Geld anlegen. Irgendwie muss ja alles weitergehen. Und bin dann zu dem Finanzblog gekommen und mache das jetzt mittlerweile hier seit 2009. 15 Jahre müssten es dann bald sein. Und ja, und seit 2011, 12 fokussiere ich mich ausschließlich auf Dividenden. Bin dann einfach zu der Erkenntnis gekommen, wie du ja gerade schon gesagt hast, dass stetiges Hin und Her und dann auf irgendwelche Kursraketen aufspringen, nur weil es in irgendeiner Zeitschrift steht oder irgendwas, irgendwie langfristig nicht zum Erfolg geführt hat. Und dann wollte ich so ein bisschen sein wie Warren Buffett, mache heute natürlich einiges nicht so wie Warren Buffett und habe meinen eigenen Weg, meine eigene Strategie gefunden, die mir hilft, in guten wie in schlechten Marktphasen wirklich Qualitätsaktien zu finden und damit erziele ich eigentlich eine ganz gute die Gesamtperformance, sage ich mal, vor allem wenn ich das vergleiche mit alternativen Finanzprodukten wie Dividenden-ETFs oder sowas. Und ja, das Gute ist, das Wichtigste ist für mich ist, dass ich das von überall aus machen kann, also auch von Thailand aus. Ich brauche halt nur mein Notebook und ich bin auch unabhängig von Dritten, von Magazinen, von Fernsehsendern, von irgendwelchen Menschen, die mir sagen, was und wie man das richtig macht, sondern ich setze mich einfach hin, gucke auf meine Signale, meine Listen und kann damit ganz gut mein Geld investieren. Und das ist momentan und wird auch wahrscheinlich ganz lange so bleiben, mit dem Fokus ausschließlich auf Dividenden.
Ja, sehr schön. Bevor wir haben uns ja so ein bisschen Gedanken gemacht, worüber wir reden wollen. Und wo du jetzt schon Warren Buffett angesprochen hast, da gibt's ja auch jetzt eine große Nachricht, die da jetzt gerade rausgekommen ist. Denn Vice Chairman von Berkshire Hathaway, das fällt mir gerade spontan ein, da können wir vielleicht, oder kannst du vielleicht auch mal kurz was sagen. Charlie Munger ist ja gestorben mit 99, hohes Alter, in Ruhe eingeschlafen, wie es, glaube ich, von Berkshire Hathaway auch an die Presse weitergegeben wurde im Krankenhaus in Kalifornien. Vielleicht kannst du kurz sagen oder hinzufügen, was du von Charlie Munger auch vielleicht mitgenommen hast oder ob du von ihm was Bestimmtes mitgenommen hast, gelernt hast. Vielleicht gibt's da etwas oder wie du die Sache siehst.
Ja, er hätte ja sogar in einem Monat Geburtstag gehabt und hätte seinen 100. geschafft. Schade eigentlich. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man bis zum letzten Tag einfach fit und mobil ist und nicht jahrzehntelang irgendwie in der Pflege irgendwo dahin sieht. Ich glaube, da hat er alles richtig gemacht und hatte sicherlich ein langes, schönes und erfülltes Leben. Ansonsten haben die beiden ja eine bekannte Anlagestrategie. Es wird immer oft Buy and Hold genannt, aber sie machen oft gar nicht Buy and Hold. Das habe ich mir auch angenommen. Das heißt bei mir Buy and Hold and Sell. Und ich achte eben in der Tat auch für die beiden auf Qualitätswerte, sowas wie Coca-Cola, ne? McDonald's sind halt auch langfristige Werte im Depot. Und ich versuche auch, was sie auch machen, ist auf Unterbewertung zu achten. Also ich kaufe sie nicht immer, sondern ich achte darauf, wenn solche Werte wirklich günstig sind, dann warte ich auch geduldig und kaufe sie dann erst. Und der letzte Punkt, der auch oft vergessen wird, gerade Berkshire Hathaway agiert ja unter anderem auch mit Kredit. Also sie haben einen hohen Fremdkapitalhebel, je nachdem, was für eine Marktphase und was sie da so machen. Und sie haben natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, die an Deals zu kommen. Aber ich glaube, der Faktor liegt also zwischen 10% und 30%. Und das ist nicht ohne. Zumindest in den letzten Jahren waren ja die Konditionen noch sehr, sehr günstig. Und ja, auch das nutze ich mitunter, nicht im Umfang wie Berkshire Hathaway, etwas geringerem Umfang. Aber ja, in signifikanten Marktphasen ist es für mich durchaus eine Option.
Würdest du das für den Standard-Privat-Anleger auch empfehlen? Weil ich hatte jetzt einen potenziellen Klienten, einen Kunden, der hat bei mir angefragt, der wollte gerne, dass ich ihn coache. Und ich bin dann durchgegangen, was er so macht. Und dann hat er mir direkt gesagt, dass er sich all das, was er an Cash gerade auf dem Konto liegen hat, geliehen hat, das Geld, Fremdkapital, und das jetzt investieren möchte. Und dann habe ich gesagt, hast du noch nichts gespart bei der, also der hat ein Nettoeinkommen von 3.000-4.000 im Monat und was ja ordentlich ist, wo man eigentlich gut am Aktienmarkt tätig werden kann, und die Ausgaben waren noch nicht so hoch, und dann habe ich gesagt, das mit keinem Kapital überhaupt, das ist keine gute Herangehensweise, also du solltest erstmal gucken, dass du dir jetzt nicht 15.000-20.000 leist, sondern erstmal mit deinem eigenen Geld reingehst. Also wann würdest du das überhaupt jemandem empfehlen, sowas? Oder einfach sagen, also
ich würde das
immer an, ja. Empfehlungen machen wir ja nicht.
Ja, ja. Ach so, ja, stimmt, wir machen ja keine Empfehlung. Stimmt ja. Also nein, also grundsätzlich sollte man erstmal von dem, was man da macht, Ahnung haben. Also wenn jemand am Aktienmarkt unterwegs ist, ich sage jetzt mal 5, 6, 7, 8 Jahre und erzielt damit kontinuierliche, positive und zufriedenstellende Ergebnisse, auch im Vergleich zu möglichen Benchmark-Werten, dann, glaube ich, kommt es aus deiner Erfahrung und aus deiner Sicherheit, die du ja dann auch entsprechend gewonnen hast, automatisch, dass du in bestimmten Marktphasen sagst, boah, das ist jetzt ein Geschenk, sage ich mal, oder jetzt ist vielleicht ein anderes Wort, aber das ist eine Chance, wirklich eine gute Chance, weil du dich einfach gut auskennst. Und da könnte man unterstützend tätig sein, indem man dann vielleicht sagt, okay, ja, wenn ich jetzt 10% nochmal zusätzlich hebel, dann bietet mir das durchaus gewisse Chancen. Ja, ich empfehle es nur Erfahrenen. Wo kommt die Erfahrung her? Indem man es probiert. Also mit kleinen Beträgen und wirklich nur dann, wenn das Setup wirklich perfekt passt. Und man muss halt bedenken, in Covid lagen die Zinsen vielleicht bei 2%, jetzt bei 6 bis 7. Das heißt, man kann entweder jetzt fürs gleiche Geld nur noch ein Drittel des Volumens fremdfinanzieren bei gleicher Belastung. Oder man muss halt tatsächlich mehr Geld bewegen. Oder es muss halt auch mehr abwerfen in der Rendite. Aber orientieren tue ich mich da zum Beispiel gar nicht an den Möglichkeiten, wenn du sagst, er hat fast alles da fremdfinanziert, das wäre jetzt mal 80 bis 100%, das macht ja gar keinen Sinn. Bei mir ist es so, ich orientiere mich an meinem eigenen Cashflow. Das heißt, wenn ich sage, es ist ein Marktpunkt erreicht, bei dem ich Fremdkapital aufnehme, dann versuche ich mir zu ermitteln, welchen Cashflow habe ich, sicheren Cashflow in den nächsten 12 Monaten. Wenn du sagst, du könntest monatlich 1.000 Euro durch Dividenden, Sparraten, was auch immer, dann wäre das ein Hebel von 12.000 Euro, den du fremdfinanzieren könntest, in meinen Augen. Und das Wichtigste ist daran, es spielt keine Rolle, wie hoch dein Depot ist. Wenn du sagst, du hast 1 Million, aber hast nur einen Cashflow von 12.000 auf 12 Monaten, dann ist das eben dein kleiner Hebel. Und wenn du ein Vermögen von 50.000 hast, ist der Hebel natürlich höher. Aber wichtig ist, dass das Kapital unabhängig von dem, was damit am Markt passiert, du ganz normal mit deinen laufenden Einnahmen zurückzahlen kannst. Aber wie gesagt, das ist für mich für Personen geeignet, die viele Jahre erfolgreich an der Börse unterwegs sind, die können das nutzen. Das machen halt auch alle Profis, alle Banken, alle machen das. Das ist nichts Verrufenes und im Immobilienmarkt ist es ja auch gang und gäbe. Also man kann durchaus das nutzen und bis dahin einfach mal ein bisschen üben.
Mhm. Was vielleicht können wir da auch kurz ansprechen, dass wir das mit durchgehen. Was passiert denn, wenn es dann mal richtig nach unten geht? Man hat Fremdkapital, weshalb man diesen Cashflow haben muss, sollten wir vielleicht noch erklären. Wenn jetzt auf einmal dann der Markt um 50% einbricht in der Situation, kann ja immer alles passieren, wissen wir. Und dann sind wir in der Situation, dass auf einmal die Bank sagt, Achtung, ich möchte hier Geld nachgeschossen haben. Oder wie sollte, warum? Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen.
Ja, das hängt natürlich immer davon ab, was für einen Kredit man sich besorgt hat. Ja, der gute alte Ratenkredit von der Bank tangiert dich da sicherlich nicht so. Dafür hast du da deutlich höhere Zinsen. Und wenn du jetzt einen Margin-Kredit hast, also einen Wertpapierkredit bei deinem Broker, dann orientiert sich der an dem Wert deines Depots. Wenn wir sagen mal, du bist bei 100.000 momentan, die Börse ist gehypt, alles läuft wie geschmiert, du bist bei 100.000 und der Broker sagt dir, ja, du könntest auch noch 80.000 nehmen. Ja, jetzt achtest du nicht auf deinen Cashflow, denkst, du bist der größte Investor, weil alles rosa-rot ist, nimmst die 80.000 und investierst sie und dann bricht die Börse ein und halbiert sich. Aus den ursprünglich 100.000 sind dann nur noch 50.000 geworden und aus den 80.000 dann nur noch 40.000, die du in Anspruch nehmen dürftest. Und du hast ja aber 80 genommen, das heißt, die Bank ruft dann an und sagt, du, da fehlen noch 40, die müsstest du bitte bis morgen nachschießen, ansonsten verkaufen wir. Und wenn du nur noch 50 Wert hast an der Börse und 80 nachschießen musst, 40 nachschießen musst, dann ist praktisch das gesamte Depot, wird dann praktisch liquidiert und das führt dazu, dass es total in die Hose gegangen ist. Das ist eben der Ansatz, wo ich sage, das macht überhaupt keinen Sinn, so vorzugehen. Und deswegen sollte man, ich sag mal, die Inanspruchnahme des Kredits mit den laufenden, mit dem laufenden Cashflow finanzieren können. Das ist so, wenn du dir ein Auto holst, sagst du ja auch, ich kann jetzt diesen nagelneue Auto für die nächsten 4 Jahre monatlich abstottern. Da hast du ja auch nicht eingeplant, dass du das Auto nach 2 Jahren verkaufst, um den Kredit zurückzuzahlen. Ja, sondern du versuchst ja dieses Auto mit alternativen Einnahmen zu finanzieren. Und ich weiß, es finden ganz viele ganz schlimm. Das ist ganz wichtig, dass sie das dann auch nicht machen sollten. Man muss halt nur nicht andere entsprechend darauf hinweisen. Also mir muss keiner sagen, dass es böse ist oder nicht gut ist, sondern ich kann damit sehr gut umgehen. Das funktioniert auch. Und das Risiko liegt bei jedem selber. Und wer dort schon Bauchschmerzen vom drüber reden bekommt, der sollte da auch wirklich dann direkt die Finger von lassen, ja.
Ganz genau. So sieht's aus. Ja, Berkshire Hathaway hat natürlich dann dadurch diesen, also auch einen Steuervorteil, werden Aktien rückgekauft, keine Dividenden ausgeschüttet. Da hat man dann vielleicht nochmal irgendwie eine Möglichkeit, ja. Aber zusätzlich von Munger gibt's ja auch interessant, hört man ja immer wieder, dass Buffett von ihm gelernt hat, nicht irgendwie Aktien zu kaufen, die komplett tot sind, also diese bekannten Zigarrenstummel und da noch ein bisschen den letzten Puff rauszuholen irgendwie, was er von Graham ja eigentlich gelernt hat, Benjamin Graham, sondern quasi sehr gute Unternehmen zu einem fairen Preis oder bestenfalls unter Wert zu kaufen. Das hat ja auch Munger so ein bisschen an Buffett weitergegeben. Und natürlich diesen Burggraben haben wir ja auch schon immer mal wieder drüber geredet. Also Unternehmen, die einen Wettbewerbsvorteil am Burggraben haben. Da gibt es auch von Trent Griffin ein sehr interessantes Buch über Charlie Munger. Also wen das interessiert, der schreibt dann auch über Munger im Detail und auch die Burggräben. Es gibt auch noch The Poor Charlie's Almanac. Das ist allerdings sehr teuer, das Buch. Da kann man auch viel über Charlie Munger lernen. Ich habe das Buch hier hinten liegen. Habe ich auch noch nicht durchgelesen, aber vieles schon von gelesen. Also wer da über
das
Munger...
Das teure Buch hat er aber.
Ja, das teure Buch hat er. Das ist auch eine Investition, meiner Meinung nach. Also die meisten denken ja immer nur, Investitionen sind irgendwie, wo direkt sofort Geld raus produziert wird, aber Investition in mich selbst ist ja auch erstmal wichtig. Also das kann mir ja niemand mehr nehmen, dass ich jetzt dieses Wissen mir angeeignet habe. Und das
soll man beruht ja auch praktisch mein gesamtes Projekt. Also es ist über viele Jahre entstanden aus einer Idee. Ich habe ja früher analog, sagen wir mal 30 bis 40 Aktien immer wieder geprüft und geguckt, weil ich bin ja in meinen Job gelaufen, da hatte er da nicht so viel Zeit, habe immer so 40 Aktien, so das typische McDonald's, Coca-Cola und so. Mhm, ja. Und wenn da so was mal in Frage kam, dann dachte ich mir, oh cool, die könntest du jetzt kaufen. Und dann dachte ich mir, ey, es wäre viel zu wenig Aktien. Ja, es gibt ja so viele da draußen. Und jetzt habe ich es damals automatisiert, 2015, wo ich das gelauncht habe. Und seitdem beobachte ich da über 500 Aktien gleichzeitig. Und das ist schon, da gibt es viel mehr Möglichkeiten in verschiedenen Branchen, Themen, was auch immer man alles machen kann. Das gibt mir schon einen sehr guten Überblick. Aber weil du es gerade ansprichst, die meisten Leute wissen das, sagen das auch immer, Unterbewertung und bla bla bla. Jetzt musst du mir mal sagen, warum die meisten dann in der Praxis nicht danach handeln. Also Es ist wirklich so, dass wenn man ins Gespräch mit vielen kommt, die wissen das alles. Die kennen alle Sprüche, die auf Instagram von Buffett und Munger durchgereicht wurden, kennen die alles. Und dann guckst du dir das Depot von denen an und fragst dir, warum machst du das dann nicht so? Also ich finde es echt schwierig. Also die meisten, also das Wichtigste ist wirklich, die wenigsten achten überhaupt auf Unterbewertung. Sondern bei ihnen ist es so, wenn guckst du die News durch, nichts Schlimmes, alles gut. Kennzahlen, boah, Bombe, perfekt, boah, die Besten in der Branche, perfekt. Ja, und dann guckst du und die Aktie steht auf Allzeithoch. Perfekt. Dann kaufe ich die doch, oder? Also so musst du dir das vorstellen. Ich gehe ja auch an den Strand, wenn keine Wolke zu sehen ist, wenn kein Gewitter aufzieht und das Meer ruhig ist, dann gehe ich an den Strand. Aber an der Börse bedeutet es eigentlich, wenn man günstig kaufen will, dass es eher umgekehrt ist. Also dass ich an den Strand gehe, wenn da niemand ist, wenn das Wetter nicht so besonders ist, lege mich dann auch nicht in die Sonne, sondern ich suche dort ja im Sand nach Aktien. Und ja, und ich sammle die dann ein und ja. Das ist dann eben völlig kontra zu dem, wie normalerweise die Leute vorgehen.
Ja, definitiv. Ich merke auch immer wieder, auch bei meinen Coaches, ich habe jetzt einen, der hat mir dann gesagt, ich habe dann auch nochmal die Aktie gekauft und die Aktie gekauft. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, bist du die Checkliste durchgegangen? Und dann hast du die Punkte überprüft. Und dann hat er auch gesagt, wenn ich ehrlich bin, nee, weil ich habe mir gedacht, da lief es doch jetzt ganz gut. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, du hast wieder einen FOMO-Kauf gemacht. Das war Fear of Missing Out, du wolltest wieder dabei sein. Und die schauen dann zum Beispiel nicht auf die Aktien, wenn ich mir jetzt, sage ich mal, eine Realty Income oder so in letzter Zeit mal angeguckt hätte beispielsweise, die historisch extrem günstig ist. Natürlich auch, gibt einige Kritiker dieses Unternehmens, also werden immer mehr Aktien ausgegeben für Übernahmen und so weiter, das muss nicht jedem gefallen, alles okay, aber aufgrund der Zinsen steht das Unternehmen jetzt nicht sonderlich gut da und da hätte man dann auch meiner Meinung nach beispielsweise mal nachlegen können und da irgendwann in 5 bis 10 Jahren dadurch mal eine Überrendite vielleicht bekommen kann, auch wenn das Unternehmen nicht mehr so stark wächst, aber das sind dann in letzter Zeit immer die Unternehmen, welche sind es alles gewesen, also Novo Nordisk, Nvidia, eine Apple, eine Microsoft, die alle so hoch stehen, die ich mit der Kneifzange nicht anpacken würde jetzt in der aktuellen Situation. Was ich aber schon gemacht habe, also ich bin die Erfahrung, natürlich, ich habe das selbst gemacht und schmerzlich erfahren vor einigen Jahren, wie sich das anfühlt, wenn man dann kauft und dann fallen die sofort irgendwie, weiß ich nicht, 30-40%. So, und deswegen ist das ja auch ganz gut, wenn man das weitergeben kann. Also Gier, Angst, Panik ist wirklich das Problem, weshalb die meisten nicht erfolgreich werden. Meiner Meinung nach. Wie siehst du das?
Naja, das Interessante ist ja auch, bin ja auch oft im Social Media unterwegs. Da gibt's Leute, die sitzen alleine zu Hause vor dem Rechner. Wie auch immer du gerade gesagt hast. Ich kaufe jetzt die einfach mal, weil die einfach gut ist. Ohne Checkliste, ohne alles. Und dann, also mit der Order entsteht dieses Gefühl, bin ich mir jetzt sicher? Bin ich mir jetzt unsicher? Dann gehe ich mal in Social Media und frage mal die Leute, was die davon halten. Und dann liest du diese Postings. Ja, ich habe heute A oder B gekauft. Was haltet ihr denn davon? Und dann schreiben dann ganz viele natürlich, jetzt hast du ja schon gekauft, jetzt brauchen wir nicht mehr drüber reden. Also wenn, dann redet man vorher drüber. Und das ist eben genau das. Man guckt sich vorher die Checkliste an. Man sollte natürlich auch wissen, was will man überhaupt prüfen? Was ist einem überhaupt wichtig? Was bedeutet denn Qualitätskennzahlen? Also du musst davon ausgehen, Aktien, die günstig sind, bei denen muss ja irgendwas gerade nicht so gut laufen. Ja. Das heißt, wenn ich mir dann Kennzahlen anschaue, dann sind die eben nicht gut. Margen, Gewinne, was auch immer. Irgendwas ist gerade nicht so gut. Also ich darf nicht erwarten, dann gute Kennzahlen zu finden. Und das, was die Leute immer machen, die benutzen ja dann irgendwelche Aktienscreener, geben dann immer ein, ja, ich will hier KGV das und das und Rendite bar und was weiß ich, Margen und Kennzahlen. Und kriegen dann natürlich die Werte angezeigt, die das aktuell erfüllen. Das heißt aber nicht, dass die dann jetzt günstig sind. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Also man muss sich ja eigentlich mit Unternehmen auseinandersetzen in einer schwierigen Phase. Und das, finde ich, macht es so ein bisschen interessant, weil man muss ja schon die Lust haben, sich mit Aktien zu beschäftigen. Und dann liest man sich ein bisschen ein, was haben die, was ist das Problem, wie wollen die das lösen, braucht es dafür einen neuen CEO, welche Maßnahmen und so weiter. Und dann vertraue ich natürlich auch so Unternehmen wie Procter & Gamble, wo ich sage, okay, die gibt es jetzt schon 8000 Jahre, ja. Die verkaufen schon so lange ihre Pampers-Windeln, dass ich sage, ich vertraue denen in gewisser Weise, in so einer Krise, sagen wir mal in 1 bis 2 Jahren, durchzukommen und zu sagen, die stellen uns neu auf. Und bisher, finde ich, gibt es sehr, sehr viele Unternehmen, die auch überall bekannt sind, die kennen wir ja alle, die das seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten schaffen und gleichzeitig zum Beispiel Dividende nicht kürzen müssen. Die können sie sogar noch anheben. Also wenn ein Unternehmen seit 65 Jahren die Dividende jährlich angehoben hat, dann denke ich mir auch, okay, die hatten auch Ölkrise, die hatten auch Finanzkrise, die hatten auch Immobilienkrise, die hatten alle Krisen, die wir auch hatten. Aber sie haben es irgendwie geschafft, die Aktionäre nicht hängen zu lassen. Und das finde ich, das ist so die Basis der Unternehmen, auf die ich dann praktisch schaue, mit denen ich mich eigentlich nur beschäftigen will. Und wenn ich schon bestimmte Sachen finde, also momentan ist ja seit Covid, wissen wir ja, Margen sind wichtig und eine geringe Verschuldung, gerade durch die Zinsen. Und es gibt immer noch Unternehmen, die extrem hohe Schulden haben, die auch gar nicht abbauen in den letzten 4, 5 Jahren. Und wo ich denke, die haben vielleicht einen geilen Namen, aber da lasse ich dann echt die Finger davon, weil das kann irgendwann mal auf die Füße fallen. Und das möchte ich dann eigentlich nicht so. Praktisch wie im Privaten ja auch.
Ja, es gibt ja in der Tat auch Unternehmen, die sogar schuldenfrei sind. Oder innerhalb von 2 Jahren, wenn man sich den Free Cashflow anschaut, die Schulden komplett abbezahlen könnten. Und das ist dann auch einfach interessant, weil man dann weiß, ist das Risiko einfach nicht so hoch. Oft sind die dann hoch bewertet auch. Was kann man...
Das ist ja auch ein Zeichen von Qualität. Da kann man ja bereit sein, auch ein bisschen mehr Geld dafür zu bezahlen. Aber weil du es gerade ansprichst, zum Beispiel Bristol Myers Squibb heißen die. Ja. Da habe ich mir gerade angeschaut. Da war das so faszinierend. Ich habe erst mal gesehen, dass die in den letzten 4 Jahren 5 Übernahmen hatten. Große teilweise im Gesamtwert von 100 Milliarden. Dann, lass mich warten, überlegen, die Verschuldung war jetzt noch bei knapp über 30, 33 Milliarden. Und dann stand da 24 und 25 Schuldendienst nur noch bei 9 Milliarden. Da dachte ich mir, 100 Milliarden, 33, dann nur noch 9 Milliarden. Wie viel Geld haben die denn? Wo kommen die ganze Kohle her? Gleichzeitig machen sie Dividende ausschütten, eine mit 6 oder 7% Dividendenwachstum, Aktienrückkaufprogramm 5 Milliarden. Und dann siehst du, also ich bin mir ziemlich sicher, die werden jetzt 2025 keine Schulden haben über 9 Milliarden, sondern die werden eher weiter zukaufen. Die werden wahrscheinlich auch wieder 30 Milliarden haben in 2025, haben aber dann auch wieder entsprechend für 30, 40 Milliarden irgendwen irgendwo zugekauft und wachsen somit. Aber da merkt man schon, was die für eine ordentliche Finanzpower da haben durch ihren Cashflow. Und der freie Anteil ist ziemlich hoch bei denen.
Ja. Ja, ja, und sowas kann man sich dann, solche Unternehmen kann man sich dann anschauen. Die Frage ist dann immer, ob man jetzt da überhaupt drauf schauen sollte, bei so einer Bristol Myers Squibb zum Beispiel oder bei einer AbbVie oder was auch immer. Ich habe AbbVie zum Beispiel gekauft, als es da hieß, Patent läuft aus und so weiter, will keiner, also Umsätze werden einbrechen und so weiter mit Humira. So, und dann habe ich gedacht, also mein Gefühl hat mir gesagt, das ist jetzt zu viel abverkauft. Ich habe mir die Kennzahlen angeschaut. Dann habe ich gedacht, ich gehe da jetzt mal rein. Natürlich bin ich danach nochmal minus 10% runter, aber ich stehe da jetzt plus 40 zum Beispiel, nachdem ich da gekauft habe. Und da kommt eine ordentliche Dividende. Und da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, ich weiß jetzt, dass die das beste Medikament machen werden zum Beispiel oder die besten Medikamente rausbringen werden. Aber ich denke, wenn man unterscheiden kann, ist das ein gutes Unternehmen, was es in der Vergangenheit schon gezeigt hat. Ja, nach Abkopplung auch von Abbott schon gezeigt hat, dass es läuft, dass es funktioniert? Und ist es dann aktuell auch trotzdem noch eine gute Aktie? Also kommt da trotz dessen, dass Humira jetzt das Patent ausläuft, aber auch noch Geld rein? Kommen da vielleicht neue Medikamente nach? Ich bin sogar der Meinung, man muss das noch nicht mal im Detail ganz krass verstehen. Das kann ich noch nicht mal auch, was da mit den Medikamenten passiert. Mhm. Aber es ist auch nicht so komplex, dass man da nicht trotzdem investieren kann, weil die so breit aufgestellt sind. Und genauso ist es bei anderen Unternehmen ja auch. Und deswegen.
Also ich glaube auch nicht, dass man bei so einem Investoren-Call da mitmachen muss und wie gesagt, die einzelnen Themen und Sektoren bis ins Detail weiß. Ich glaube, dafür gibt es viele Menschen, die dafür bezahlt werden in den Banken. Tausende Analysten gibt es auf der ganzen Welt. Für mich ist es eher interessant, dort denen zu folgen. Nicht zu sagen, es ist jetzt ein Buy-Rating oder die haben ja irgendwelche Kursziele, das interessiert mich eigentlich eher weniger. Sondern dass man bei denen eher zwischen den Zeilen liest, was sind die aktuellen Probleme, wo liegt da gerade der Fokus und wie gedenkt das Management diese Themen zu lösen. Das ist praktisch schon komprimiert und dann weiß ich, wonach ich suchen muss. Weißt du, wenn es bei einer Aktie Patentthemen gibt, dann schaut man sich die Umsätze an und dann guckt man die Margenentwicklung an und dann liest man sich so ein bisschen ein und kriegt da so ein Gefühl dafür, ist das ein Unternehmen, hat es das bisher auch problemlos geschafft hat oder sind die da schon immer irgendwie schwierig unterwegs. Also es gibt ja Unternehmen, die haben bloß, ich sag mal, eine Handvoll, sind in der Breite nicht so stark aufgestellt und dann gibt es andere, wo du sagst, boah, die haben so viele Themen, so viele Möglichkeiten und dann kauft man halt in eine Therapie kauft man sich dann ein, sage ich mal, übernimmt irgendein Unternehmen und kann dann aus diesem Portfolio dann wieder zahlreiche Patente und Nebenprodukte und so weiter generieren. Und ja, deswegen ist ja auch ein Punkt, auf die Geschäftsmodelle zu schauen, also dass man da versteht, was die dort tun. Und natürlich auch gucken, wie agiert das Management, wie haben die in der Vergangenheit bewährt. Also ein schlechtes Beispiel ist zum Beispiel Fresenius und auch Bayer. Ja. Das sind Unternehmen, wo ich sage, ich frage mich, wie kann das sein, dass Unternehmen über 5 Jahre lang da zuschauen, also auch so Aufsichtsräte und so denke ich mir immer, was ist denn da in Deutschland los? In Amerika, da machst du das 1,5 Jahre schlecht und dann wird da schon drüber nachgedacht und dann war's das. Hier wird 5, 6 Jahre zugeschaut, wie irgendwelche alteingesessenen CEOs, wir gucken mal, wir müssen mal schauen. Und bei den beiden Unternehmen, da bin ich echt, war ich auch selber investiert, da bin ich immer noch. Aber das hat mich da schon echt angenervt, ja. Wer jetzt nicht auf die Idee kommt, deswegen zur Hauptversammlung zu fahren, hier um die halbe Welt zu fliegen und da mal Mund aufzumachen. Aber da denke ich mir, da gibt es so viele Menschen, ja. Also Aktionärsvertreter und auch Aufsichtsräte. Das nervt mich so an deutschen Firmen. Ja. In Amerika ist es anders. Da wird mit der Axt im Wald agiert und dafür sind die Ergebnisse deutlich schneller zu erreichen. Bei deutschen Unternehmen gehe ich davon aus, 3 bis 5 Jahre, bis sich da was tut. Bei amerikanischen gehe ich davon aus, in 2 Jahren sind die aus der Krise raus.
Bei Unilever dauert es jetzt auch schon ganz schön lange. Bis da, ich meine, neuer CEO und so weiter, aber da könnte jetzt auch langsamer was kommen, weil die sind in Asien so gut aufgestellt, da ist unheimlich viel Potenzial. Wo ich auch sage, das ist ein Unternehmen, was man sich unbedingt anschauen muss. Ich glaube, Buffett hat da auch schon mal geliebäugelt mit denen irgendwann vor ein paar Jahren. Aber ich bin da wirklich auch der Meinung, dass da bald was kommen wird und dass sich sowas Leute mal anschauen können. Aber die gehen dann weg, weil da sind keine Emotionen, positive Emotionen dabei, wenn man das Unternehmen irgendwie jetzt sieht, weil Kursperformance war da in den letzten, seit, ich glaube 2016 kam da ja nichts. Und das ist sowas, was man sich auch mal anschauen kann. Aber ich finde immer wichtig, dass man, ich sage zum Beispiel meistens meinen Kunden, guckt, dass ihr, also auf dieser Checkliste, die meine Kunden nutzen für den Kauf und Verkauf, dass die schauen, Umsätze, Gewinne, Free Cash Flows, Schulden, Marge, natürlich auch sehr wichtig, genügend Eigenkapital sind Punkte, die wichtig sind. Und hatte ich Gewinne, Free Cash Flow, Dividende natürlich. Ja. Und wenn man sich sowas anschaut, genau, und die haben das in der Vergangenheit schon gemeistert, wie du gesagt hast, in Krisen und so weiter. Und ich kann jetzt so ein Unternehmen, wo gerade mal eine negative Nachricht rausgekommen ist, und ich gucke mir dann an, welches Problem ist denn gerade da? Und habe dann analysiert, durch diese Dinge, die ich gerade genannt habe, ist ein gutes Unternehmen. Und jetzt gucke ich, ist es gerade auch eine gute Aktie? Das ist was viele ja irgendwie nicht hinkriegen, zu unterscheiden, Unternehmen von Aktie. Also Aktie meine ich jetzt, natürlich ist das auch ein Unternehmensanteil, das so sollte man es ja auch sehen. Aber wenn ich kaufe, dann muss es eine gute Aktie zum aktuellen Zeitpunkt sein, die bewertet ist, fair oder ein bisschen unterbewertet, vielleicht weil die Menschen hier übertreiben. Und diesen Unterschied hinzubekommen, und die Frage wäre da an dich, vielleicht du bist schon ein bisschen länger an der Börse als ich, wie wird man denn wirklich erfolgreich? Wir haben jetzt eben angesprochen, Gier, Angst und Panik, ja, aber was würdest du sagen, was dich so zum Erfolg gebracht hat? Ist es die stetige eine Strategie oder ist es Konsequenz durch diese Strategie? Was ist es genau?
Zum einen sollte man erstmal verstehen, was man da tut und erkennen, was funktioniert gut und was funktioniert weniger gut. Wenn etwas nicht gut funktioniert, ist nicht die Lösung, ich verbillige 18 Mal, dann habe ich irgendwann einen Klumpen im Depot, habe 50% meines Depots ist BASF und denke mir, irgendwie passiert da nichts. Sondern du musst gucken, was hat funktioniert und was nicht funktioniert, musst du konsequent ausschalten. Also wenn du mal in die Zeitung guckst, ich sag jetzt nicht welche, irgendeine Aktionärszeitung, keine Ahnung, und die stellen immer irgendwelche Kursraketen vor oder auf irgendwo irgendwelchen Facebook-Gruppen, Instagram und so weiter, und du folgst immer irgendwelchen Leuten und die können entertainen, so sage ich das immer. Die haben eine gute Show und haben eine Maske auf und keine Ahnung und erzählen irgendwas, Story vom Pferd, von PayPal und geilstes Unternehmen der Welt und so. Dann brauchst du eigentlich nur dein Depot mal durchschauen, sagst, okay, wie bist du auf welche Aktien gekommen, welche Performance haben die so? Und dann fällt dir wahrscheinlich auf, dass 7 Aktien von irgendeinem Typen kommen oder von irgendeiner Zeitschrift, irgendwelche Kursrakete. Und da sollte man ehrlich zu sich sein und sagen, das hat irgendwie noch nie wirklich richtig funktioniert. Unterm Strich Verlust oder gar nichts passiert. Dann lässt man das einfach weg. Und dann muss man sich natürlich im Klaren sein, was funktioniert denn? Das sind dann oft so langweilige Sachen, wie du schon sagst, mit Checklisten, irgendwelche Sachen. Da habe ich mir mal die Mühe gemacht im Urlaub, habe irgendwo am Strand gelangweilt da rumgefummelt, habe dann aber eine Aktie gefunden, die bis heute sich gut entwickelt hat. Dann würde ich sagen, ja, dann mach das doch immer so. Also dann verzichte doch auf diesen ganzen Kram, der nicht funktioniert und mach nur das, was funktioniert. Und das ist eben so, dass man sich dann, du hast das Checkliste, bei mir heißt es Handout, dann hat man eben, also bei mir sind es 3 Schritte. Der erste Punkt ist Selektion. Das heißt, was will ich alles sowieso nicht im Depot haben? Ich sage jetzt mal als Beispiel, französische Aktien mit Quellensteuer, habe ich keinen Bock drauf, ja. Oder irgendwelche Penny Stocks. Oder wenn ich noch irgendwas erkannt habe, wo ich sage, da hatte ich noch nie Glück, dann steht es da drauf. Und wenn mir jetzt eine Aktie über den Weg läuft und da steht jetzt, okay, was machen wir mit Unilever? Und dann steht da, wir wollen keine britischen Aktien, dann gehe ich einfach weiter. Dann wird die gestrichen, kümmere ich mich gar nicht drum. Aber durch die Selektion hast du schon mal aufgeräumt. Und der zweite Schritt ist, die Aktien, die das Selektionsverfahren überstanden haben, kommen dann in diese nähere Überprüfung. Da müssen bestimmte Sachen gegeben sein, die du gerne haben möchtest. Wenn wir sagen, qualitative Dividendenstocks, ja, dann hilft es mir nicht. Ich gucke mir hier irgendwelche Unternehmen an, die alle 2-3 Jahre Dividende kürzen oder streichen. Das will ich nicht im Depot haben. Dann weiß ich ja, in 2 Jahren kürzen die ja wieder. Wenn da irgendein heißes Lüftchen kommt, dann ist vorbei. Also braucht es Unternehmen, die seit vielen, vielen Jahren die Dividende nicht kürzen. Das ist jetzt so mein Punkt. Ich brauche keine Aristokraten, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Es gibt viele Aristokraten, die nur noch Alibi-Dividenden anheben, brauche ich auch nicht. Aber Unternehmen, die auch in Krisen die Dividenden stabil halten, finde ich zum Beispiel sehr gut. Und zum Beispiel Bristol, was wir vorhin gesprochen haben, wäre so ein Unternehmen, die sind noch nicht Aristokrat, weil sie mal irgendwann vor 20 Jahren mal 3 Jahre nicht angehoben haben. Aber alles gut. Und der letzte Schritt ist dann die Frage, okay, weil du es ja auch gerade angesprochen hattest, wir entscheiden uns jetzt beide, McDonald's ist ein geiles Unternehmen, warum was die alles machen, wie toll es ja schmeckt und überall auf der Welt und so weiter. Und dann sagt der eine, ja, die ist so super, die kaufe ich. Und ich sage auch, ja, die sind so super, aber ich kaufe die nicht. Ja. Und das ist eben der Unterschied, weil die Aktie eben vielleicht aus meiner Checkliste heraus im Moment nicht günstig ist. Und wenn die bei 100 Euro steht oder 100 Dollar und ich sage, also für mich müsste sie noch auf 80 kommen. Und wenn der Weg dahin zu weit ist, dann lasse ich sie einfach. Und wenn der Weg nicht so weit ist, weil da nur noch 15% fehlen, dann kommt sie bei mir auf den Kursalarm. Das heißt, ich kriege dann eine E-Mail, sobald ich da auf diesem Niveau bin. Und dann gucke ich mir die nochmal an. Dann habe ich ja meine Checkliste, mein Tagebuch habe ich aufgeschrieben, was so die Highlights waren, was vergisst ihr alles in 2 Monaten wieder, muss ich nicht bei Null anfangen. Und dann weiß ich Bescheid, worauf ich achten wollte, was mir wichtig war, lese mich nochmal ein und dann sage ich, okay, jetzt ist die auf dieses Niveau zurückgekommen und dann versuche ich da so den Einstieg zu finden. Und das, glaube ich, braucht eine Depotstruktur, das braucht sowas wie eine Checkliste, also was will man haben und wie soll das aussehen. Und dann hast du schon den Großteil von Emotionen ausgeschaltet, sondern du agierst praktisch nur noch rational. Zack, erledigt. Zack. Also wie beim Kochen, mit dem Rezept nichts anderes, ja. Wenn du ohne Rezept kochst, schmeckt es jedes Mal anders. Und wenn du mit Rezept kochst, dann kannst Super. Du blind, kannst du noch ein Hörspiel hören oder was auch immer, dann funktioniert es. Und genauso würde ich es ja auch machen, ja.
Ja. Ja, das ist auch was für mich ein Gamechanger war, also diese Checkliste aufzusetzen. Und ich habe gemerkt, seitdem ich das mache, sind die Aktien viel schneller im Plus. Ich bekomme eine ordentliche Dividende. Und ich glaube, einmal ganz kurz zurück zu Bristol Myers Squibb, die haben aber die Dividende stetig gehalten dann. Ich glaube, die haben ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die, wie lange haben die erhöht? Ich glaube auch trotzdem schon zweistellig, wenn ich mich recht entsinne.
Ja. Die sind, glaube ich, bei 16 Jahren, also die haben sie nicht gesenkt, die haben sie aber nicht angehoben, genau. Das wollte ich sagen.
Ganz genau.
Deswegen sind sie kein Dividendenaristokrat, ja genau. Die haben sie stabil gehalten, genau.
Ich glaube, die haben so, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, guckt lieber, die jetzt gerade zuschauen, ja. Nochmal selbst genau, nach.
Aber
ich glaube,
eure eigene Checkliste, guckt lieber genau. Selber nach.
Ich glaube, über 30 Jahre stetig gehalten und 16 Jahre oder 15, 14 Jahre erhöht oder so irgendwas so. Genau. Solche Unternehmen kann man sich auch anschauen. Es ist ja auch nicht so, dass wenn man die stetig hält, dass das zwangsweise schlecht ist. Das gibt ja auch viele Unternehmen, die das machen, die stetig halten und dann wieder erhöhen. Es kann ja auch in der Krisenzeit in der Regel auch was Ordentliches sein. Zu sagen, wir halten sie stetig, ihr kriegt weiter euer Geld, aber das Gehalt in Anführungsstrichen, was ihr bekommt, ja, die Ausschüttung, gucken wir erstmal nächstes Jahr nochmal nach. Ist ja alles okay. Wenn eine starke Senkung, das ist dann wieder, da würde ich dann, ist für mich ein Ausschlusskriterium. Wenn die seit 25 Jahren erhöht haben und auf einmal müssen die ganz krasse Krise senken, da bin ich dann in Richtung Verkauf am Schauen. Kommt da drauf an, wie viel Kursentwicklung da schon gekommen ist oder wie es da aussieht. Und da kann man dann auch ruhig mal drauf eben achten. Und da war für mich diese Checkliste schon ein Gamechanger, weil sonst hast du immer wieder diese FOMO, ja, oder was auch immer, da man da, man ja,
das
da
heißt, alles im realen Leben heißt es Impulskauf.
Genau.
Du gehst in den Supermarkt, weil du eine Zahncreme brauchst und kommst mit einem Korb Müll nach Hause, weil du alles gar nicht brauchst.
Gummibärchen.
Du bist in der Börse auch. Du sagst, du hast eine Checkliste gemacht, dein Kollege kauft deine Aktie und sagt sich, weil er jetzt so fleißig war und das alles so durchgecheckt hat und die Aktie gekauft hat und so stolz auf sich selber ist, da kaufe ich jetzt noch ein bisschen Amazon, ein bisschen Meta, ein bisschen, keine Ahnung.
Ja.
Einfach so.
Ja, ja.
Die habe ich jetzt aber nicht überprüft, sondern aus dem Impuls heraus, weil die Börse auch so gut läuft, der Monat war perfekt, alles ist, kam auch gerade Urlaubsgeld, hau ich auch nochmal rein. Auch noch so ein Ding, ne, wo man sagt,
genau.
Würde ich das nicht so machen.
Und da muss man auch mal auf Geld sitzen können, mal ein paar Monate. Und wenn es ganz schlecht läuft, blöd läuft, man findet nichts, vielleicht sogar länger. Und wenn man dazu
in der Lage Spruch ist ja, in der Krise, ach, Mensch, diesmal habe ich gar nicht so viel Geld. Oh, es gibt so viele Sachen, da bräuchte man echt mehr. So viel Geld kann man gar nicht haben, wie man kaufen könnte.
Ja.
Dann denke ich immer, ich habe genug Geld zum Kaufen jetzt. Also, es ist auch ein Unterschied. Also, nimm mal jetzt deine obligatorische Million. Und jetzt kommt irgendeine Krise, wo du sagst, boah, guck mal hier, McDonald's, Coca-Cola, alles liegt hier rum, keiner will das haben, ja? Alle schmeißen es weg, voll panisch. Und du kaufst für 10, 15, 20.000 Euro, kaufst du den ganzen Kram. Und denkst dir, boah, ich habe McDonald's, Coca-Cola, habe ich alles einsammeln können. Und dann läuft einer neben dir, kann er gar nicht so viel tragen, sagt, du, ich habe für 180.000. Boah, sagst du. Du warst so stolz mit deinen 15, 20.000. Das ist ja ein Bruchteil von der Million. Und der andere hat fast 20% seines gesamten Kapitalstocks investiert. Ja, was meinst du, wie nach der Krise die Depotentwicklung ist? Der Erste wird das kaum spüren. Der wird, wenn du sagst, ich habe bei mir 25-30% gemacht, das Ganze alles hat sich gehoben, dann sagt er, ja, bei mir sind irgendwie 8 oder so, ist jetzt nicht so doll. Ja, weil das, was er da in diesen signifikanten Marktphasen investiert hat, einfach minimalistisch ist. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen. Ich habe ja meinen Marktindikator, der mir sagt, wie ist der Markt gerade bewertet, also aus Dividendeninvestoren-Sicht, ist es jetzt günstig oder nicht. Und dann haben wir dieses Ampelsystem auch für die Aktien. Und das ist mir wichtig, dass beide Ampeln auf grün sind. Das wäre das beste Setup zum Investieren. Das ist dann, wenn in der Tagesschau alles blutrot ist.
Ja.
Dann ist bei uns grün. Ne? Dann gehen wir über die Ampel. So, und jetzt ist der Punkt, was machst du denn? Oder wie lange wartet man denn da darauf, bis dort diese, sagst du selber, man muss Geduld mitbringen. Ne? Das ist halt nicht jede Woche.
Ja.
Blutrote Märkte hat man, da braucht man Geduld und in der Zeit sammelt man sein Cash. Und die meisten investieren ihr Cash monatlich. Monatliche Sparraten, dann gibt es ja auch Sparpläne bei den Banken, es muss immer investiert werden. So, jetzt nehmen wir den Zeitraum von 7 Jahren als Beispiel. Was schätzt du denn, wenn man die einzelnen Börsentage nimmt, nehmen wir mal, es sind jetzt 200 Börsentage im Jahr, wie viel Prozent der Börsenzeit ist denn ein Markt überhaupt nur günstig?
Ja, sehr wenig.
Ding, ding, ja. Ding, 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 ding.
Ein paar Tage. Ja. Das ist.
1% können wir mal sagen. Ne?
Ach so, Prozent. Oh, ja. Wie viel Prozent?
Der Börsenzeit. Also ich kann dir sagen, es sind nach meinem Indikator, wo ich sage, das ist der Markt, ist unterbewertet, das ist 8% der Marktzeit.
Ich hätte gesagt 10, ja. Ja. Aber ja.
Na, kommt ja hin. Dann haben wir natürlich noch die Phase, die kurz davor steht, wo man sagt, oh, der Markt ist schon weit runter, bricht jetzt nochmal ein. Dann sind wir vielleicht so bei 15. Nehmen wir mal 15% der Zeit. Das ist in der Tat nicht so viel. Aber wenn du stets und ständig investierst durch Sparpläne oder weil du einfach jeden Monat sagst, ich kaufe was da ist, Geld muss immer, weißt du, die Leute sagen mal, Geld muss immer investiert sein. Wenn es nicht investiert ist, verlierst du Rendite, Zinseszins. Oh Gott. Ne? Und ich denke mir, ja, aber für mich macht es total wenig Sinn, im Supermarkt einkaufen zu gehen, wenn da steht, du bekommst diese Dose zum Preis von 2. Und dann sagt jeder, pff, bin ich bescheuert
oder irgendwas. Was? Irgendwas ist ja auch investiert. Also erstmal sind wir ja nicht mit dem ganzen
Geld draußen. Genau,
Da muss man auch mal den Leuten
Es geht nur um den Cash-Anteil. Ne?
Ja, genau. Es geht um den Cash-Anteil. Aber man muss auch den Leuten immer mal sagen, mal Bälle flach halten. Wir sind ja investiert, aber ein bisschen Cash sollte man schon halten, um kaufen zu können.